Zur 25. Folge von Literamur begrüßt Sie Sigurd Brinkmann. Der senegalesische Wirtschaftswissenschaftler, Theater- und Prosaautor, Musiker und Verleger Felwine Sarr ist eine schillernde Persönlichkeit. Zusammen mit dem kamerunischen Historiker und Politologen Achille Mbembe hat er 2016 in Dakar eine Denkwerkstatt ins Leben gerufen, um junge Afrikaner und Afrikanerinnen zu ermutigen, neue Perspektiven für den Kontinent zu entwickeln. Sarrs im selben Jahr erschienener Essay Afrotopia beschreibt alternative ökonomische Modelle und Formen gesellschaftlichen Lebens. Dieses schmale Buch, wie der gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy verfasste Bericht zum Bestand von Kunst aus ehemaligen afrikanischen Kolonien in französischen Museen, machte Sarr international bekannt. Präsident Emmanuel Macron hatte Savoy und Sarr auch gebeten, einen Plan für die Zurückgabe der kolonialen Raubgüter auszuarbeiten. Die Schrift, 2019 unter dem Titel »Zurückgeben« auf Deutsch veröffentlicht, gab der internationalen Diskussion um die Aufarbeitung kolonialen Erbes immensen Auftrieb, denn schließlich befinden sich 90% des materiellen Kulturerbes außerhalb des afrikanischen Kontinents. Seit 2020 lehrt Felwine Sarr an der Duke University of North Carolina afrikanische Philosophie. Das zivilisatorische Erbe und Potenzial des afrikanischen Kontinents gründet für ihn auch in einer Art von Sprechen, dass es Menschen ermöglicht, zu allen und zu allem in Beziehung zu treten. Im Mai 2023 ist nun zum ersten Mal ein literarischer Text von Sarr auf Deutsch erschienen. Sein Roman »Die Orte, an denen meine Träume wohnen« gleicht einem Wachtraum, in dem der Autor uns einlädt, dem Unsagbaren und der ungezähmten Kraft der Welt offen zu begegnen und sie poetisch zu bewohnen. Die Stadtbibliothek Stuttgart und das Institut Français haben Felwine Sarr eingeladen, über seinen Roman zu sprechen. Ich habe den Abend moderiert, Fragen gestellt und seine Antworten zusammenfassend übersetzt. Sarrs literarische Karriere verlief parallel zu seiner akademischen Laufbahn als Professor für Ökonomie in Dakar. Eingangs wollte ich von ihm wissen, ob das literarische Schreiben immer Hand in Hand ging mit der akademischen Recherche und Lehrtätigkeit.
En fait, je veux remettre les choses dans le bon ordre. C'est l'écriture littéraire qui est d'abord la première. J'ai écrit trois textes littéraires avant d'écrire Afrotopia. Et quand Afrotopia est arrivé, Afrotopia a tout effacé. Et ma vie a commencé à Afrotopia. Alors que c'était pas le cas.
Also, er hat gesagt, er muss erstmal die Dinge zurechtrücken. Er hat drei literarische Texte geschrieben, bevor er den Essay Afrotopia geschrieben hat. Und der hat gewissermaßen alles ausgelöscht. Er ist 2016 auf Französisch erschienen. Und bei uns war es dann auf Deutsch 2018. Er hat das Gefühl, so in der öffentlichen Wahrnehmung fängt sein Leben erst mit Afrotopia an. Und das ist natürlich nicht wahr, weil er immer schon Literatur geschrieben hat und das auch wollte. Also öffentlich wird er eher als Essayist wahrgenommen. Und den Essay Afrotopia, den manche auch als Manifest bezeichnen, da geht es ja um die Zukunftsmetaphern für Afrika, den hat er aus einem ganz tiefen Bedürfnis geschrieben. Dem folgte dann noch ein Essay, Habiter le Monde, also die Welt bewohnen, und der Bericht, den ich eingangs erwähnt habe, der für mich wichtig war, auch Zurückgeben, 2019 dann bei Matthes und Seitz herausgekommen. Aber ja, er wird mit diesen drei Büchern so zusammengespannt als Essayist wahrgenommen, hat aber in der Folge ein Theaterstück geschrieben, Gedichte, das Reisetagebuch La Saveur des derniers maîtres und eben diesen Roman, der 2022 in Frankreich rausgekommen ist und jetzt bei uns. Le titre du roman, qui est très poétique, suggère qu'il s'agit de Orte, an denen meine Träume wohnen. Das ist ein sehr, sehr poetischer Titel, der ja andeutet, dass es um Traumreisen geht, um innere Bewegungen, um Orte, an die man vielleicht plötzlich im eher ungesteuerten Traumleben zurückkehrt. Und Felwine Sarr hat einmal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das wahrgenommen habe, ob ich ihn vielleicht mal auf France Culture gehört habe, wo das war. Also ich habe diesen Begriff der Tiefenreise irgendwie mitgenommen und es hat sich irgendwie eingeprägt bei mir. Und ich würde ihn bitten, uns zu sagen, was er darunter versteht. Denn im Buch taucht es einmal auf, dass eine der Figuren, die ganz sesshaft ist, eher in die Tiefe reist.
Alors, je vais peut-être revenir sur le titre. En fait, l'idée que j'avais, c'est de faire un roman topographique et un roman qui raconte des lieux.
Er sagt, er will nochmal auf den Titel Bezug nehmen und er hatte vorgehabt, einen, was er sagt, topografischen Roman zu schreiben, das heißt, Orte zu erzählen. Und wenn man den Titel ganz genau nimmt, dann sind das Orte, die von den Träumen bewohnt werden. Und es gibt in diesem Roman real existierende Orte, es gibt traumhafte Orte und Orte, die wir uns nur vorstellen, also die wir imaginieren. Und was die Romanhandlung angeht, so werden wir sehen, dass es Personen gibt, die von Ort zu Ort reisen, die bewegen sich wirklich von A nach B. Es geht aber auch darum, den Raum auszuloten. Und er wollte verschiedene Zeitebenen untersuchen, auch verschränken. Also es gibt, wie gesagt, nochmal diese realen Orte, aber auch ein Land, was im Französischen heißt es Pays sans fin, also das endlose Land, ist auch im Deutschen so übersetzt worden. Und dieses endlose Land ist ein Land, das keine Grenzen hat. Es ist das Land, in dem die Toten wohnen. Und er wollte Grenzen transzendieren. Le roman se déroule dans un pays qui n'est d'abord que très vaguement esquissé, avec des montagnes. Dieses Land, in dem der Roman beginnt, ist eines, das zunächst nur sehr vage umrissen wird. Aber man versteht irgendwann, weil das Wort neutral fällt, dass es sich um die Schweiz handeln muss. Es gibt dort hohe Berge und Seen und man kann sich das schon ganz gut vorstellen. Es gibt aber auch ein paar Ortsnamen, die eben ganz explizit genannt werden. Das sind die Städte Orléans, eine Stadt, die ihm vertraut ist, weil er dort studiert hat. Es ist die Stadt Warschau. Und verschiedene Orte im Senegal, ich nenne nur einen, Sindia, einen Ort, der in der Nähe eines Naturreservats liegt. Ist dieses schon erwähnte Reisetagebuch Der Geschmack der letzten Meter erschienen. Und daran kann man mitvollziehen, wie Felwine Sarr sehr persönlich schildert, Erkundung der Stadt Lissabon. Er war in Mexiko, in Istanbul, in Kairo, in Chang, in Kamerun, in vielen anderen Städten. Aber Warschau wurde nicht erwähnt. Und ich möchte von ihm wissen, ob er da etwas nachzuholen hatte in diesem Roman.
Ce qui est juste, ce que les lieux principaux, c'est quand même le pays Serer, là où habite Faudet, et la France et la Pologne, là où habite Bouhel et Olga. C'est les principaux lieux.
Er sagt, dass die Hauptspielorte in diesem Roman sich eben im Land der Serer, die Serer sind eine große Ethnie im Senegal, die drittgrößte. Das Sererland grenzt an Gambia. Also das sind die Hauptspielorte. Und dann natürlich Frankreich und Polen, beziehungsweise Orléans und Warschau. Und trotzdem war es ihm wichtig, ein drittes Land, also was so einen neutralen Grund zu finden, das ist eben die Schweiz. Und der Roman beginnt in der Schweiz, aber wird in gewisser Weise vom Ende erzählt, weil die Hauptfigur Bouhel, und wir kommen gleich auch zu den Figuren, sich dorthin zurückgezogen hat, um über sein Leben zu reflektieren und nachzudenken. Diese Räume befinden sich so im Dialog, also aus Osteuropa kommt Olga, die mit Bouhel, der aus Senegal kommt, eine Liebesbeziehung hat. Und ihm ging es darum, weil halt die Hauptspielorte im Senegal sind und auch viel Handlung in Frankreich passiert, diesen Kontinent und Frankreich oder diese zwei Länder, das afrikanische Senegal und, das, und Frankreich, das wollte er nicht so gegenüberstellen. Und deswegen ist Warschau quasi eingeführt worden als Ort. Er wollte die Handlung dahin verschieben. Und es passte ihm auch gut, ein osteuropäisches Land einzubeziehen, weil wir einfach so sehr gewohnt sind, nach Westeuropa zu gucken. Es ist uns auch vertrauter. Und das war für ihn einfach eine Möglichkeit, auch etwas zu entdecken. Und es ist so. Kommen wir noch dazu, dass in Warschau der Katholizismus sehr stark gelebt wird. Und die Serer haben eine ganz andere spirituelle Kultur. Und auch das wird gegenüber und nebeneinander gestellt, weil nichts gewertet wird. Au centre sont les jumeaux Bouhel et Faudé, l'étudiante polonaise Olga qui tombe amoureuse de Bouhel, Bouhel qui est amoureux de Olga. Les deux sont boursiers, damit es da keine Verwirrung gibt. Das ist schon ein mehrstimmiger Roman, der hauptsächlich aus der Perspektive der Figur Bouhel erzählt wird. Bouhel hat einen Zwillingsbruder, Faudé. Die beiden sind im Senegal geboren. Dann gibt es die polnische Studentin Olga, die sich in Bouhel verliebt und er sich in sie. Die beiden sind Stipendiaten in Orléans. Es gibt Olgas Bruder und ihre Familie, die in Warschau leben. Der Bruder lebt bei den Eltern, weil er psychische Probleme hat. Und es gibt einen Mönch, der in der Schweiz ist, in einem Kloster, mit dem Bouhel, der sich in die Schweiz zurückgezogen hat, tiefe Gespräche über den Glauben und Religion führt. Diese beiden Brüder sind sehr, sehr unterschiedlich. Faudé ist nach dem Abitur Schreiner geworden. Er ist mit einer Unternehmensberaterin verheiratet, die sehr selbstständig ist und reist. Er selber ist stark an einem Ort verhaftet. Und Bouhel, sein Bruder, studiert halt in Orléans. Er studiert Semiologie. Er jobbt in Brasserien oder auf Obstplantagen, im Frühjahr pflückt er Erdbeeren, im Herbst sind es dann die Äpfel, um sich einmal im Jahr ein Ticket kaufen zu können und nach Dakar zu fliegen. Ich möchte wissen, was diese zwei sehr unterschiedlichen Brüder eint.
En fait, le roman, c'est un roman sur la question de la fraternité. Et donc, j'ai voulu mettre en scène deux frères jumeaux qui ont des chemins de vie différents. Ils sont nés dans le même pays, au Sénégal. Jusqu'à l'âge de 20 ans, l'un décide de rester, mais la raison pour laquelle il reste, elle est importante. Il est dans une relation de transmission avec un maître spirituel qui va lui transmettre les secrets pour devenir le maître des initiations. Il doit prendre en charge, il doit
protéger la sagt, es ist ein Roman, der darüber nachdenkt und zeigt, was es heißt, Bruder zu sein. Das sind die zwei Brüder, Bouhel und Faudé, die ich eben auch schon erwähnt habe, die bis zum 20. Lebensjahr eben eng zusammengelebt haben. Sie haben dieselbe Mutter, sie sind halt Zwillinge. Aber der eine bleibt, er sucht sich einen spirituellen Meister und er wird von diesem alten Mann, der über ein mystisches Wissen verfügt, initiiert. Das ist ein Prozess, der läuft innerhalb von 10 Jahren ab. Und die Aufgabe des nachfolgenden Faudé, der diesen alten Meister Ngof beerben wird, wird es sein, die Gemeinschaft, in der er lebt, zu schützen, zu betreuen, für sie da zu sein. Und er muss tief eintauchen in die kosmologischen Vorstellungen des Verständnisses der Serer. Dieser junge Mann, Faudé, ist tief in den Traditionen verhaftet und er muss sie erlernen. Bouhel ist ein ganz anderer Typ. Der will nur weg. Der hat immer schon im Kopf gereist und er will die Welt entdecken. Und in diesem Roman wollte er nachvollziehen und durchspielen, wie zwei Menschen, die gleich ins Leben gegangen sind, sich im Leben verwandeln und wohin führt das. Was klar ist, sie verhalten sich immer brüderlich. Das heißt, sie sind loyal, solidarisch und sie denken aneinander. Brüderpaare gibt es natürlich in der Bibel. Und das erste Brüderpaar, an das man denkt, das sind Kain und Abel. Kain, der den Bruder Abel erschlägt. Auch Rachel und Lea, zwei weibliche biblische Figuren, mochten einander überhaupt nicht. Seine Brüder lieben sich. Es gibt noch verschiedene Arten von Liebe. Auch der alte Meister, der den Faudé darauf vorbereitet, dass er sein Nachfolger wird, liebt diesen Schüler. Und der Schüler liebt seinen Meister. Der Ordensbruder, der Mönch, tauscht sich eng aus mit Bouhel, wird ein wichtiger Gesprächspartner für diesen Bouhel, der in tiefer Not steckt und dessen Leben einfach aus der Bahn geraten ist. Dieser Bruder Tim, wird man im Lauf des Romans erkennen, wird der christliche spirituelle Meister für Muhel. Olga und Wladimir, das Geschwisterpaar aus Polen, sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Überhaupt alle Paare, die hier in diesem Roman auftauchen, sind in Liebe verbunden. Aber es gibt eben auch eine unmögliche Liebe wie die zwischen Olga und Buhel. Sie kommen an ein Ende aus ganz rationalen Gründen, weil etwas passiert ist, von dem sie wissen, dass sie oder auch die Familien das nicht überkommen können und sie letztlich keine Zukunft haben. Ja, aber auch die Alten und auch die Toten bleiben mit den Zurückgebliebenen, den noch Lebenden, verbunden und wachen aus dem endlosen Land über die, die noch auf der Erde sind. Also das sind einfach verschiedene Ebenen, die in diesem Roman, das sage ich jetzt dazu, das ist eben nicht gesagt worden, die in kleinen Kapiteln ineinandergreifen und in der Zeit auch hin und her springen. Es geht ganz viel um Kommen und Gehen, um Bleiben, Weiterziehen, Zurückkehren, um große innere Bewegungen, die die Figuren vollziehen. Und diese Bewegungen sind umso größer, je weniger sie sich eigentlich vom Fleck rühren. Wie Buhel, der dann in völliger Abgeschiedenheit sein Leben zu klären versucht und alte Häute abstreifen möchte. Er deutet eine Katastrophe an, die sein Leben aus der Bahn geworfen hat. Und für Foudet stehen halt auch große Veränderungen bevor. Er wird, was Felvin Sarr gesagt hat, von diesem Meister in mystisches Wissen eingeweiht. Ich möchte gern wissen, welche Rolle das mystische Wissen, dieser animistische Glaube im Senegal heute spielt, welche Wichtigkeit er hat.
Ich denke, dass die Sociétés africaines, Senegalais aussi, sont des sociétés qui sont à la croisée de plusieurs bibliothèques.
Im Senegal befindet man sich am Kreuzwerk von drei Bibliotheken. Ich finde es nicht ganz einfach zu übersetzen in diesem Zusammenhang das Wort Bibliothek, aber ich würde vielleicht eher sagen, dass so als Wissensspeicher würde ich es begreifen. Also es gibt die schwarzafrikanische Literatur, es gibt den europäischen Wissensspeicher, der durch die Kolonisation ins Land gebracht wurde, dort verhaftet ist. Und der Islam spielt im Senegal eine wichtige Rolle. Das sind so die drei Säulen. Und was die Initiationen angeht, sind das Gemeinschaften, die sich darin zusammenfinden und ihre Zeremonien abhalten. Also es gibt die Sera und die Yola und dieses eingeweihten Wissen ist in den weniger islamischen Gegenden bewahrt und es wird gelebt und auch weitergegeben. Er sprach von drei Schichten. Das offizielle Wissen, was an den Universitäten gelehrt wird. Es gibt aber auch ein gesellschaftliches Bewusstsein, das auf bestimmte Quellen zurückgreift. Und man kann in Seelennot geraten, wenn sie handfeste Probleme haben, also wirklich etwas Schwerwiegendes sich ereignet hat. Dann passiert es, dass man auf dieses alte mystische Wissen von Initiierten zurückgreift. Und dieses alte Wissen wird schon noch weitergegeben. Es gibt auch einen Parcours der Einweihung, den man erlernen kann. Aber das Ganze ist nicht im Rücklauf begriffen. Aber es sind nicht mehr sehr viele Gemeinden, die das machen. Und es gibt diese eingeweihten Bruderschaften, sagt er. Gegen Ende des Romans erzählt Buhel einen Traum. Er sieht den Mönch, der auch schon erwähnt wurde, diesen Bruder Tim, an einem Ort, ich zitiere jetzt, der einer von einem tiefen Himmel überspannten endlosen Erde glich. Er unterhielt sich in aller Ruhe mit N'Goff. Sie saßen am Rand von etwas, das einer großen Grube ähnelte. Sie wirkten heiter. Auf ihren Gesichtern lag ein Friede, der nichts stören zu können schien. Dann standen sie auf und setzten sich in Bewegung. N'Goff ging voran, als wollte er ihm ein grenzenloses Gebiet zeigen. Die Gestalten werden kleiner und dann verschwinden sie. Die Frage, ist das eine Wunschvorstellung, dass dieser christliche Mönch und der eingeweihte alte Mann sich verbinden? À la fin du roman, Buhel fait un rêve. Il voit le prêtre frère Tim assis aux abords de ce qui ressemblait à une grande fosse. Ils étaient sereins, et leur visage baigné dans une paix que rien ne semblait pouvoir troubler. À un moment, ils se levèrent et se mirent en mouvement. Frère Tim fermait la marche. C'était comme si Engolf lui faisait faire le tour d'un domaine sans bornes. Leurs silhouettes s'éloignent et puis ils disparaissent. Est-ce un souhait?
Oui, à la fin que dans le pays sans fin, où il y a les ancêtres sérères, les bienheureux qui ont bien vécu, accompli leur mission de vie et deviennent des esprits qui veillent sur ceux qui sont en bas.
In diesem endlosen Land, da werden die Menschen, die ein gutes Leben geführt haben, zu Geistern und begegnen sich wieder. Dieser Traum vom endlosen Land, der kehrt für den Buhel, der Haupterzähler in diesem Roman ist, immer wieder. Es gab Träume, die er zu anderen Zeiten nicht entziffern konnte, weil er seine innere Stimme nicht gehört hat. Aber im Traum öffnen sich plötzlich Räume.
À un moment donné, les anciens lui ont envoyé des messages par le canal du rêve. Il ne les a pas entendus à l'époque, puisqu'il n'était pas attentif aux voix intérieures. Et là, c'est comme s'il retrouvait le canal de la voix intérieure et de la voix profonde.
Also ich selber habe den Roman, der Momente von einer Liebesgeschichte hat, von Reisen, von Orten, die ganz real erforscht werden, aber auch diesen ganzen spirituellen Dimensionen. Ich habe ihn wie so ein Wachtraum gelesen, wo ganz klar ist, dass der Positivismus in Felvinsas Denken oder auch in dem Roman nicht das letzte Wort hat, sondern vielmehr die Poesie. Wir schreiten so ein bisschen in der Zeit fort. Es gibt ja etwas, was Felvinsar auch auszeichnet. Und es ist, dass er Musik macht. Er singt und er spielt Gitarre. Und es gibt so etwas im Roman, wo man das Gefühl hat, es läuft eigentlich eine Tonspur mit. Ein Stück der kapverdischen Sängerin Cesaria Evora und ein sehr berühmtes Stück des senegalesischen Musikers Waziz Diop, Let It Go. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben. Es gibt ein Kapitel, das nach diesem Stück Let It Go benannt ist, wo Felvinsar beschreibt, wie sein Held einfach die ganzen Schattierungen hört und die musikalischen Ebenen, den Klang analysiert. Und irgendwann taucht er in das Gefühlsuniversum dieses Titels ein und sagt, es gibt einfach eine Welt der Schönheit, die zu einer Reise einlädt, die dieser lässige, sensible Gott Waziz Diop aufschließt. Und dieses Lied Let It Go hat einen rätselhaften Text, der beginnt mit dem Wegreiten am frühen Morgen, ehe der Hahn krähte, eine Trennung unter Liebenden. Sie war vor Tagesanbruch fortgegangen, ohne Lärm zu machen. Und dann kommt Grace Edwards Stimme, weil Waziz Diop das im Duo gesungen hat auch. Und diese Stimme ist eine Lektion über das Nicht-Anhänglich-Sein, über das Nicht-Festhalten, die Dinge gehen und vielleicht auch zurückkommen lassen. Lernen, fortzugehen, wenn die Dinge am schönsten sind. So war es im Leben. Und das sind für mich ganz besondere Zeilen gewesen, weil sie so klar machen, wie weit Felvinsar denken kann und dass er diese Dinge auch runterbricht auf einen ganz einfachen menschlichen Erfahrungsgrund. Musik berührt einen unmittelbar. Jetzt lebt er einen Teil des Jahres in North Carolina und er ist zu einer Zeit dorthin berufen worden, als die Pandemie alles lahmgelegt hat. Das heißt, er konnte eigentlich kaum Studenten sehen, auch wenig Kollegen, denke ich. Es ist alles, wie wir es auch kennen, natürlich online gelaufen. Die Frage, ob er vielleicht inzwischen Leute gefunden hat, mit denen er Musik machen kann.
Oui, j'ai trouvé un groupe là. J'ai trouvé des amis avec qui jouer. J'ai même remonté un groupe là-bas. Et on joue, quoi.
Ja. Gruppe. So einfach ist das. Ganz einfach. Er hat Amerikaner gefunden, die spielen. Sie haben eine Gruppe gebildet und sie machen es. Ganz einfach. Ein Seiteneffekt dieses Romans ist auch, dass ich angefangen habe, Waziz Diop irgendwann früher mal gehört und dann ganz lange nicht mehr. Und dann taucht dieses Kapitel auf und man spürt einfach, das ist Buhel, der erzählt, aber das muss Felvinsar sein, dem das aus dem Herzen spricht. Und ich habe dann im Netz nach Musik von Waziz Diop gesucht und gefunden, dass er 2022 in Dakar aufgetreten ist mit Felvinsar, der das Konzert wahrscheinlich initiiert hat. Waziz Diop, glaube ich, lebt in Paris. Nochmal kurz gefragt, was bedeutet die Musik von Vasie Diop?
En fait, il fait partie des gens que j'écoute presque tout le temps, parce que j'ai des maîtres en littérature, j'ai aussi des maîtres en écoute, et je trouve qu'il a réussi à mêler un univers onirique.
Er hört ihn eigentlich immer zu. Und er hat in der Literaturlehre, wie er in der Musik oder beim Hören Musiker hat, denen er folgt und die ihn besonders berühren und die so etwas wie Vorbilder oder Lehrer sind. Das Besondere an der Musik von Vasie Diop sei, dass er ein Universum kreiert mit Worten. Er singt auf Wolof, auch Französisch, aber auch auf Wolof. Und oft sind es rätselhafte Texte, die etwas Mysteriöses haben. Aber in der Musik, sagt er, gelingt eine Synthese. Und die Texte haben auf jeden Fall philosophischen Gehalt. Kann einfach nicht genug von ihnen bekommen, von seinen Liedern bekommen. Er hört sie immer wieder. Und es sei so, dass bei jedem Hören ein neues Universum sich auftut und man mag es anders deuten oder irgendwie Verschiebungen erleben, aber es ist immer stimmig. Es ist richtig. Jouer de la musique, ça demande des compétences, mais il s'agit surtout de faire. Also, wenn man Musik macht, dann muss man einfach wissen, wie es geht. Das setzt ja auch ein gewisses Können voraus und eine Fertigkeit, eine Kompetenz. Es geht aber doch ganz klar auch ums Machen. Und nicht vielleicht wie in der Literatur oder in der Philosophie, in der Lehre, um das Vermitteln. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was befreiend ist. Denn wir haben es ja hier mit einfach einem Menschen zu tun, der so vielen Ebenen aktiv ist. Und die Musik, ich glaube, das spürt man, spielt eine große Rolle.
En fait, j'ai commencé à jouer de la musique, j'étais adolescent, donc depuis très adolescent, quoi. Jouer du piano, de la guitare, et j'écrivais des textes.
Als Jugendlicher hat er angefangen, Klavier zu spielen, er hat Gitarre gelernt und er hat erste Texte geschrieben. Jugendgedichte, die eigentlich eher Aphorismen waren und auch Lieder. Und er hat tatsächlich erst Musikalben produziert und auch herausgebracht, bevor er angefangen hat, Literatur zu schreiben. Man kann, jetzt kann man meine Schrift nicht lesen. Aber es ging darum, dass es diese zwei Ebenen gibt, also Musik und der Roman als Felder. Also mit der Musik ist man einfach mit seinen Emotionen verbunden und auch seelisch sich selber sehr nah, während der Roman existenzielle Fragen aufwirft. Musik zu machen bedeutet ja immer in Beziehung zu treten. Und er hat diesen Dreischritt oder Vierschritt quasi genannt. Also man bekommt etwas, man nimmt etwas wahr, transformiert es, gibt es weiter oder jemandem, bietet es an und erhält wieder zurück. Und das ist der Kreislauf, in dem derjenige, der produziert, steht und den er mag. Und das Konzert natürlich, das ist die Kunst, teilhaben zu lassen. Das ist auch die Lust an der Teilhabe, während die Literatur jeder für sich selber sehr still erleben kann. Und man kann allein sein damit, möchte es vielleicht sogar. Im Konzert teilt man einfach die Vibes. Und es geht um einen ganz anderen Zeitraum, der präsent gehalten wird. Also man teilt denselben Raum im Konzert und es ist eine doppelte Erfahrung. Und vor allen Dingen, man tritt in Beziehung zu den anderen. Als abschließende Frage, der Roman heißt »Die Orte, an denen meine Träume wohnen«. Felwin Sarr hat anfangs ein Buch erwähnt mit Essays »Habiter le monde«. Man kann die Welt auch Kraft der Poesie bewohnen und seinen Ort finden. Die Frage, ob er ihn, er ist ja ein viel reisender Intellektueller und er reist im Kopf und in den Träumen und in der Literatur. Aber gibt es den einen Ort, der vielleicht in seinen Träumen, seinen persönlichen Träumen immer wieder kehrt?
Les livres sont un monde, sont des mondes. Et on peut vraiment habiter le monde des livres.
Bücher sind einfach in der Welt. Sie sind vorhanden, sie sind da. Wir sind umgeben von Büchern. Und man kann die Welt der Bücher bewohnen. Es gibt natürlich reale Orte, an denen er lebt, an die er reist, an denen er arbeitet, zwischen denen er zirkuliert. Aber er empfindet es auch ganz einfach so, dass er in der Literatur lebt. Und er hat Freunde, mit denen er täglich spricht, sich austauscht. Die bilden für ihn auch einen Ort. Vielleicht entspricht das dem Deutschen, dass man, also das sage ich jetzt dazu, es kommt mir gerade, dass wir davon sprechen, dass wir einen Hafen haben oder einen sicheren Hafen haben. Das ist, verortet man ja auch. Also ich denke, so ist es gemeint. Und es gibt den Ort, an dem er geboren wurde. Das ist eine kleine Insel, die gehört zu einem Archipel und ist dem Festland Senegal an der Grenze zu Gambia vorgelagert. Und an diesen Ort kehrt er regelmäßig zurück. Aber es gibt auch Freunde, die er zitiert und die sagen, wenn er in Dakar ist, hat man das Gefühl, dass er durch seine Bücher, die er mag und die er braucht und die er immer wieder aufschlägt, beherbergt ist. Und das war die 25. Felwin Zarr gewidmete Ausgabe von Literamur, aufgenommen in der Stuttgarter Stadtbibliothek. In der nächsten Folge werden Sie ein Gespräch mit der französischen Drehbuchautorin und Erzählerin Anne Berest hören. Ihr autobiografisches Buch »Die Postkarte« war 2021 ein Bestseller in Frankreich. Inzwischen wird der auch geschichtspolitisch interessante Roman an Schulen gelesen und Lehrer hören nicht auf, Anne Berest einzuladen. Ich bien à vous und à la prochaine.